General Zorn, willkommen zu diesem Interview.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Wir sprechen mit Ihnen, dem ranghöchsten Soldaten des Landes, an einem besonderen Tag. Heute vor 100 Jahren ging der Erste Weltkrieg zu Ende. Man traf sich in einem Eisenbahnwaggon im Norden Frankreichs. Angela Merkel und Emmanuel Macron sind gestern dorthin gefahren. Ich habe mal nachgeschaut. Das Abkommen wurde morgens zwischen 5:30 und 6 unterzeichnet und es wurde eine Waffenruhe binnen 6 Stunden vereinbart. Und wenn wir jetzt nachrechnen, dann kann ich sagen, punktgenau 100 Jahre später. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an diesen Tag vor 100 Jahren denken?
Ja, zunächst einmal darf ich einen persönlichen Punkt einbringen. Ich bin ja gebürtiger Saarländer, komme aus Saarbrücken und habe selber noch in meiner Kindheit erlebt, wie schwierig das Verhältnis war zwischen Frankreich und Deutschland. Mein Großvater selber ist geboren im Elsass, hat also die ganzen Wandlungsbeziehungen zwischen den beiden Ländern live miterlebt. Man selber erlebt das dann in der Zeit dann natürlich anders. Insofern hatte ich also immer einen besonderen Bezug zu Frankreich und hatte auch schon früh in meiner Kindheit immer wieder den Bezug über die Grenze hinüber. Und wir haben mit der Schule seinerzeit Ausflüge gemacht, die üblichen Ausflüge der Schule nach Verdun. Und das fand ich damals immer schon äußerst beklemmend. Und das war für mich eigentlich so ein Beispiel, wo ich sage, dieses, was die Staaten sich damals gegenseitig angetan haben, ich formuliere das mal so, darf nicht mehr wieder passieren. Insofern ist das für mich eine wirklich persönliche Erinnerung. Und wenn ich jetzt das auf heute übertrage, Bundeswehr, wir haben in diesem laufenden Jahr das als einen Themenschwerpunkt auch genommen in unserer politisch-historischen Bildung, auch in der Truppe.
Sie haben diesen Bezug zu Frankreich beruflich dann ausgebaut, oder nicht?
Ja, das kam am Ende auch so ein bisschen zufällig. Also ich bin 1978 zur Bundeswehr, hatte die Masse meiner Verwendungen in der Truppe im Süden Deutschlands, also in Baden-Württemberg, in Bayern, auch im Saarland. Und als ich zur Generalstabsausbildung nach Hamburg gegangen bin, ergab sich das, weil ich eben Französisch gelernt habe in der Schule und auch ganz gut kann, dass es sich die Chance ergab, dass ich nach Paris zu der französischen Generalstabsausbildung gehen konnte. Ja. Und daher hat sich dann die Karriere auch etwas danach entwickelt.
Haben wir in den vergangenen Jahren vergessen, dass die Europäische Union nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts zuallererst ein Friedensprojekt war?
Also wenn Sie sagen wir, dann bezieht sich das natürlich auf die Gesellschaft. Mhm. Ich meine, dass wir teilweise als Gesellschaft etwas zu kritisch mit Europa umgehen. Und ich persönlich fühle mich wirklich als Europäer und ich darf das auch so sagen, ich bin stolz darauf, weil wir tatsächlich in diesem Europa etwas geschaffen haben, was seit dem Zweiten Weltkrieg eine der längsten Friedensperioden geschaffen hat. Die Kooperation, die wir heute haben, also zum Beispiel mit Frankreich, mit Großbritannien, mit den Niederlanden, mit allen unseren Partnern, ist beeindruckend. Und ich spüre das im militärischen Bereich quasi täglich.
Jetzt leben wir in einer Zeit, die auf den ersten Blick nicht mehr viel gemein hat mit dem frühen 20. Jahrhundert. Gleichzeitig gibt es aktuelle Warnungen, die das gesellschaftliche Klima in Europa mit eben diesen Jahren vergleichen. Die Umbrüche, die Verunsicherung einerseits, die politische Trägheit vieler andererseits. Nicht weit von hier in der Ukraine ruhen die Waffen eben seit Jahren nicht. Wie besorgt sind Sie?
Also ich bin von der Bedrohungslage her insoweit besorgt, dass wir tatsächlich weggekommen sind ja von den beiden Blöcken des Kalten Krieges und wir heute tatsächlich an vielen Stellen lodernde Feuer haben, ich formuliere das auch mal so, die tatsächlich eine latente Bedrohungsgefahr um uns herum, um Europa herum schüren. Das ist eine Situation, die militärisch auch schwierig ist, die uns abverlangt, viel breiter zu denken, nicht in Blockkonfrontation der alten Zeit, sondern mit einem 360-Grad-Blick um uns herum. Und das ist einmal die Bedrohung Europa, es ist aber auf der anderen Seite der internationale Terrorismus, der sich ja von Afghanistan bis nach Afrika ausdehnt. Und es ist die Cyberbedrohung. Das sind für mich die drei Bereiche, die wir militärisch heute ins Auge fassen müssen.
Sie kommen ganz aktuell aus Norwegen zurück, haben dort die NATO-Übung Trident Juncture beobachtet. Ein Manöver, das seit Wochen Schlagzeilen macht. Die Bundeswehr gehört zu den großen Truppenstellern bei diesem Manöver. Welchen Eindruck haben Sie gewonnen?
Also der erste Eindruck ist der, dass es eine ungeheuer hervorragende und ja, kraftvolle Arbeit war, die Truppe überhaupt einmal aus Deutschland, jetzt unsere Truppe, nach dorthin zu transportieren. Das ist eine Sache, die wir so in der Vergangenheit nicht geübt haben. Das heißt, wir sind mit Schiffen, mit Eisenbahnen, mit Fliegern, haben wir alles Material, alle Soldaten dorthin transportiert. Das ist ausgezeichnet gelungen. Die Motivation der Soldaten vor Ort habe ich überall als sehr hoch bewertet. Warum? Die Soldaten sind dort für diese Übung jetzt mit allem ausgestattet, was sie brauchen. Wir haben also für diese Übung alles zusammengetragen, was wir im Grunde brauchen für die Auftragserfüllung. Was auch beeindruckend war, war zu sehen, welche positive Resonanz wir bei der norwegischen Bevölkerung spüren. Und zwar ist das eine Übung im freien Gelände, so wie wir das in den 80er Jahren bei uns zu Hause teilweise auch hatten. Und dort waren die Norweger total begeistert, dass die NATO dort dieser Bündnisverpflichtung nachkommt.
Jetzt muss man dazu sagen, recht dünn besiedelt. Ich war mit Ursula von der Leyen dort. Vom Flughafen Oslo sind wir noch einmal 2 Stunden in die Wildernis gefahren. Insofern erklärt sich möglicherweise der Mangel an Protest, oder nicht?
Dafür kenne ich Norweger zu wenig, aber auf jeden Fall, ich sah gar keinen. Und Sie haben recht, es ist natürlich dünn besiedelt, aber dort, wo wir an Ortschaften waren, war die Resonanz durch die Bank positiv.
Sie haben das erwähnt, über 8000 deutsche Soldaten wurden verlegt, tausende von Fahrzeugen, große logistische Herausforderung. Gehört zur Ehrlichkeit, dass das nicht gelingen konnte ohne Anmietung ziviler Kapazitäten, etwa dänischer Fähren?
Das ist richtig. Wir haben dänische Fähren genutzt, wir haben Transportflugzeuge genutzt, die wir aus auch einer zivilen Providerlösung letzten Endes genommen haben. Das ist aber ein Themenfeld, das zur Landes- und Bündnisverteidigung schon immer dazugehört hat. Also auch in den Zeiten des Kalten Krieges war das so, dass wir tatsächlich auf zivile Unterstützungsleistungen gerade für Transport haben zurückgreifen können. Das war also schon immer so, weil wir natürlich diese Kapazitäten so nicht ständig vorhalten können und auch nicht brauchen.
Sie sind jetzt seit ich glaube, gut 6 Monate.
6 Monate, ja.
Generalinspektor, ich vermute, Sie haben inzwischen alle Truppenteile besucht?
Also nicht alle. Das wären 300 Standorte fast in Deutschland. Okay. Aber ich habe alle Einsatzgebiete besucht, also von Afghanistan bis Afrika. Ich habe hier zu Hause in allen unseren Bereichen, also die nennen wir Organisationsbereiche, also Heer, Luftwaffe, Marine und so weiter, habe ich alle zunächst mal exemplarisch bei einem Antrittsbesuch aufgesucht.
Das meinte ich, ja.
Und danach war ich dann aber sofort auch bei unangekündigten und angekündigten Besuchen.
Darauf will ich hinaus. Sie machen Überraschungsbesuche. Das ist ungewöhnlich. Warum tun Sie das und wie läuft das ab?
Also zum einen habe ich das in all meinen Führungsverantwortungen, die ich vorher schon mal getragen habe, häufig dort auch schon so gemacht und habe damit herausragende Erfahrungen gemacht, und zwar aus zweierlei Hinsicht. Die Truppe macht gute Arbeit, das ist meine tiefe Überzeugung. Wenn ich mich dort anmelde, bereitet die Truppe mit erheblichem Aufwand einen solchen Besuch vor. Ich will also den Aufwand für die Truppe reduzieren, das ist das eine. Zum anderen, wenn ich dorthin komme, bin ich der Herr meiner Zeit. Ich definiere, was ich sehen will, ich habe einen Plan, wenn ich dort irgendwo hingehe. Und ich kann dann auch meine Zeit entsprechend einteilen. Und das ist meine tiefe Überzeugung, das Wertvollste, was Sie den Mitarbeitern gegenüber mitbringen können, auch den Soldaten, ist Zeit mitbringen, Zeit für Gespräch.
Aber wie stellen Sie sicher, dass das wirklich eine Überraschung ist?
Ich fliege häufig hier mit dem Hubschrauber zu den einzelnen Standorten hin. Ich lande dann nicht, wie das Usus wäre, in der Kaserne, sondern abseits, auf einem zivilen Flugplatz. Flugfeld auch teilweise. Dort lasse ich mich dann von meinen Fahrzeugen abholen. Da bleibt es also im kleinen Kreise und fahre dann in die Kaserne. Das geht. Also man merkt das ja dann, ob sie überraschend kommt oder nicht.
So, und wie oft haben Sie dann bei diesen Besuchen gedacht, oh Mann, das muss sich sofort ändern?
Also zunächst nochmal, die tatsächliche Tatsache ist, sie überraschen und sie erleben dann sofort sehr selbstbewusste und in der Aufgabe vernünftig stehende Soldatinnen und Soldaten, die ihnen sofort erzählen, was sie machen, die auch keine Scheu haben, ihnen das zu erzählen.
Und wo drückt der Schuh? Was ist der größte Missstand, der behoben werden muss?
Das ist eigentlich zu verorten in der Ist-Zeit heute. Es ist also so, dass die Soldaten darüber klagen, dass sie ungeheuer viele Regelungsdichte spüren, also viele bürokratische Auflagen.
Machen Sie es mal konkret.
Also das ist zum Beispiel so, dass wir natürlich aus dem Ministerium heraus immer wieder Weisungen nach unten geben, die genau regeln, wie der Dienstalltag sein soll. Das verdichtet sich über die vielen Jahre, sodass man dann tatsächlich eine Summe von Vorschriften hat, die der Vorgesetzte eigentlich zu berücksichtigen hat. Wir verfolgen aber eigentlich seit Jahren traditionell das Feld der Auftragstaktik. Das heißt, wir sagen jemandem, was ist das Ziel, wo willst du hin? Also im zivilen Umfeld wird man Zielvereinbarung sagen, auch die schließen wir. Und lassen ihm dann den Weg aber frei. Und da müssen wir wieder viel stärker hinkommen. Also wir haben ihm teilweise den Weg sehr eingeengt, dem Vorgesetzten. Diesen Handlungsspielraum will ich den Leuten gerne wiedergeben.
Wie oft begegnen Ihnen die Probleme, über die wir so oft lesen, hören und im Fernsehen beobachten können, Mangel und Mängel?
Das ist die zweite Thematik, die mir immer vorgetragen wird. Und das ist in der tatsächlich im Truppenalltag die Ersatzteilversorgung. Das ist ein Thema, was die Truppe täglich spürt. Es gibt in vielen Bereichen zu wenig Ersatzteile. Wir haben den Punkt natürlich jetzt aufgegriffen, aber wenn Sie jetzt vor einem Jahr erst den Vertrag zum Beispiel geschlossen haben mit einer Firma, die diese Ersatzteile liefert, dann müssen die produziert werden, dann müssen die ausgeliefert werden. Zumindest bin ich zuversichtlich, das, was wir jetzt belastbar sagen können, ist, dass wir so im nächsten Jahr tatsächlich spürbar Ersatzteilversorgung verbessern werden. Die Verträge kommen dann tatsächlich zur Auslieferung, wenn Sie so wollen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wir sind ein bisschen an einem Punkt, sei es durch die Ministerin, aber auch durch viele Militärs, wo ich sagen muss, wenn die Klagen kommen über Schrumpfungsprozess und viele Jahre der Kürzungen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo die sagen, jetzt ich kann es irgendwie auch nicht mehr hören. Seit Jahren steigt der Verteidigungsetat, die Haushaltsbereinigungssitzung ist gerade zu Ende gegangen, wieder mehr für die Verteidigung. Wann kommt der Punkt, wo das nicht mehr als Erklärung, manche sagen als Entschuldigung, reicht?
Für mich ist die Situation zweiteilig. Wenn ich die Langfristperspektive nehme, also das, was wir jetzt zum Beispiel auch mit dem Haushalt wieder sehen werden, dann sind das langfristige Projekte, die der Modernisierung beispielsweise dienen. Also nehmen wir als Beispiel klassisch der Hubschrauber, der schwere Hubschrauber, den wir heute haben, ist ein Hubschrauber, der ist länger bei der Bundeswehr als ich. Also da fällt es jedem sofort auf, dass dort dringend mal eine Modernisierung erforderlich ist. Das heißt also, da müssen wir tatsächlich dann sehen, Modernisierung ist die eine Seite. Vielfach werde ich gefragt, wo ist das Geld eigentlich in den letzten Jahren hingegangen? Das kann ich Ihnen auch sagen. Es ging in die Auslandseinsätze. Wir haben für die Auslandseinsätze eine ausgezeichnete, die ist wirklich spitzenmäßig auch im weltweiten Vergleich, Ausrüstung für die Soldaten. Vom Schutzfaktor her der Fahrzeuge sind das die besten, die es weltweit gibt. Da haben wir in den letzten Jahren, das sind 20 Jahre etwa, seit 95, haben wir investiert in diese Auslandseinsätze.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk und wir sprechen mit General Eberhard Zorn, dem Generalinspekteur der Bundeswehr. Unser Thema im Moment, die Ausrüstungsmängel bei der Truppe. Vieles soll sich ändern dadurch, dass mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, um es ganz konkret zu machen. U-Boote war lange Zeit ein Thema. Wie viel können denn momentan schwimmen oder gar tauchen?
Also wir haben insgesamt 6 U-Boote im Bestand. Wir hatten einen Materialmangel im ersten Halbjahr, der sich maßgeblich ergeben hat aus dem Thema der Batterien, also die Batterien für das U-Boot, aber auch teilweise aus anderen Problemen oder aus normalen Werftliegezeiten. Also wir werden zum Ende des Jahres werden wir wieder nach vorne kommen und ich hoffe, dass wir dann so Anfang des nächsten Jahres wieder 3 U-Boote haben, die dann auch tatsächlich einsatzbereit sind.
Okay, momentan, Stichtag 11. November?
Ich glaube, mindestens 2.
Schwimmen und tauchen?
Ja.
Jetzt sagen Sie, wir haben ein Gewicht gelegt auf Auslandseinsätze. Das war dem Umstand geschuldet, dass wir hier über Jahre in einer vermeintlichen Friedensdividende gelebt haben. Und in dem Moment, wo Sie sagen, da sind wir wirklich spitze ausgerüstet, kommt der Ruf zurück nach klassischer Bündnis- und Landesverteidigung. Dafür sind wir dummerweise nicht perfekt aufgestellt. Geht das eigentlich einfach, den Schalter umlegen?
Also das geht in einer solchen Systematik, in der wir sind, so nicht. Das zeigt tatsächlich jetzt die zurückliegende Zeit. Wir haben das Material ja gehabt, wir haben auch die Strukturen. Also wenn wir jetzt schauen, ich nehme das mal am Beispiel des Heeres, wir haben heute die Struktur für 3 Divisionen. Diese 3 Divisionen werden wir auch noch 2030 von unserem Plan haben. Nur wir haben in diesen 3 Divisionen weder 100% Personal, noch tatsächlich 100% einsatzbereites Material. Das ist Resultat der Sparmaßnahmen. Das heißt, jetzt geht es darum, diese Strukturen, viele sagen hohle Strukturen, weil natürlich im personellen Bereich zum Beispiel etwa 13% der Dienstposten real nicht besetzt sind. Das heißt, das muss jetzt wieder aufgefüllt werden mit Blick nach vorne.
Mit Schalter umlegen meinte ich jetzt auch gar nicht nur die materiellen Voraussetzungen, sondern ich denke da auch an einen Schalter in den Köpfen. Sie sind, ich glaube, Jahrgang 60. Ja. Ich bin Jahrgang 61. Wir sind aufgewachsen in Zeiten des Kalten Kriegs. Sie haben eben gerade das Wort schon mal benutzt. Blockkonfrontation, Kalter Krieg. Das alles ist für uns etwas, das praktisch DNA ist. Wie ist das mit den Jüngeren, denjenigen, die deutlich unter 40 sind? Ist das eine Chance oder ein Problem, dass die ganz anders ticken?
Also es ist für mich erstmal feststellbar, dass die jüngere Generation, also die heute so um die 30 sind, das sind die jetzt die Einheiten führen, also die Kompaniechefs, die haben keine Bilder von dem, was wir beiden früher unter der Überschrift Bündnis- und Landesverteidigung hatten. Die haben sehr gute Bilder aus allem, was die Krisenreaktionseinsätze betrifft oder die Stabilisierungsmission, also Afghanistan, Afrika. Da haben die hervorragende Bilder. Und jetzt geht es darum, auf dem aufzusetzen und ihnen ja in der Ausbildung zu vermitteln, was ist tatsächlich das andere, die andere Qualität von Landes- und Bündnisverteidigung. Und da war jetzt Norwegen ein sehr, sehr guter Schritt dorthin. Das ist nur eine Frage der Ausbildung und der Weiterbildung und Weiterqualifikation. Das haben wir aufgenommen. Das ist ein Thema jetzt, die sogenannte Agenda Ausbildung, die sich dieses Themas widmet. Das heißt, wir werden jetzt also in den nächsten 2 bis 3 Jahren sukzessive in der Ausbildung der Führungskräfte, aber auch der Truppe insgesamt, dieses Thema deutlich weiter vertiefen und dann auch da, denke ich, sehr schnell auch wieder zu einem guten Ergebnis kommen.
Also eher Chance als Problem.
Ja, Chance.
Wenn ich an Trident Juncture denke, dann wird da natürlich Verteidigung geübt gegen einen in Anführungsstrichen fiktiven Gegner. Den Namen Russland spricht niemand aus. Er ist trotzdem in vielen Köpfen. Russland fühlte sich angesprochen, hat reagiert. Machen wir uns hier nicht etwas vor, wenn wir die Dinge nicht klar beim Namen nennen?
Also es ist eine gute Sitte beim Militär, dass wir bei keiner unserer Übungen tatsächlich mit realen Ländernamen arbeiten. Natürlich ist klar, dass wir solche Übungen jetzt heute tun, dass wir mit Enhanced Forward Presence beispielsweise in Litauen mit unseren Kräften präsent sind, ist natürlich die Folge dessen, dass wir die Wählsbeschlüsse der NATO haben und die wiederum ihre Ursache finden in der Ukraine-Krise, in der Krim-Annektierung. Also natürlich gibt es schon eine reale Welt, die sich als Ursache dort verorten lässt. Und daraus resultieren diese Maßnahmen.
So, wenn sich also jetzt die Landesverteidigung als neue Aufgabe wiederstellt, brauchen Sie dann bei den Auslandseinsätzen Entlastung? Ich weiß, dass wir im Weißbuch nachlesen können, dass diese Dinge auf Augenhöhe zu behandeln sind. Aber das eine ist das Papier und das andere die Leistungsfähigkeit.
Es sind tatsächlich unterschiedliche nenne ich Systemkomponenten, die ich in den Auslandseinsätzen brauche und in der Landes- und Bundesverteidigung. Rein jetzt von der Mengenlehre her sind wir jetzt nur diese Auslandseinsätze eng genommen, sind das im Augenblick etwa 3.500 Soldaten, die wir dort stellen.
Also Sie kriegen das gestemmt, die Zahl der derzeit laufenden Einsätze und die neuen Aufgaben, die sich hier brennend stellen.
Ja. Also wenn ich dort jetzt einen Einsatz wegnehme, dann würde mich das jetzt im Kontext einer Panzerkompanie nicht unbedingt weiter nach vorne bringen. Also wir müssen beides tatsächlich gleichrangig betrachten und beleuchten. Und es sind unterschiedliche Personalgruppen, die ich hier adressiere.
Wir haben jetzt gesprochen über Negativschlagzeilen, wie zum Beispiel die Mängel an Ausrüstung. Wir lesen das ja fast täglich und die Dinge kann man erklären, aber diese Erklärungen brauchen eben Zeit und sie sind mitunter schwierig zu verstehen. Wenn es solche Schlagzeilen nicht sind, dann sind es möglicherweise Nachrichten wie aktuell über eine Ministerin, die in Schwierigkeiten kommt mit dem Stichwort Beraterverträge. Ursula von der Leyen hat in ihrer Amtszeit versucht, sehr viel zu verändern, weil sie Missstände sah, die durch Modernisierung möglicherweise behoben werden müssen. Wie stehen Sie dazu? Wie haben Sie es erlebt in Ihren früheren Verwendungen? Hat die Zahl der Berater extrem zugenommen und ist das zu erklären?
Also ich möchte es gerne an einem eigenen Beispiel darstellen, um zu zeigen, dass wir tatsächlich Beratung von außen brauchen. Und zwar nicht nur Beratung, sondern tatsächlich auch Hilfeleistung, damit wir zu einem Ergebnis kommen. Ich habe im Jahre 2005 zum ersten Mal mich damit beschäftigt, wie man digital das Thema einsatzbereite Streitkräfte abbilden kann. Zur damaligen Zeit haben wir das mit Bordmitteln gemacht. Auf Deutsch, jeder kannte Excel, Access-Datenbank, Lotus Notes bei IBM, was auch immer, und hat es da hineingestellt. Es war nie zufriedenstellend. Wir hatten nie ein gleiches Lagebild. Es war immer von Hand zu Fuß gemacht. Und als die Chance dann kam, dass wir gesagt haben, wir wollen Digitalisierung voranbringen, hatten wir hier in dem Kontext, hatte ich für mich die Möglichkeit, auf eine Beratung zuzugreifen und tatsächlich dann mit einer Big-Data-Anwendung am Ende nach einem halben Jahr tatsächlich ein positives Ergebnis erzielt. Heute guckt also meine Ebene Ministerium, meine Inspekteure bis runter auf die untere Bataillonsebene auf den Bildschirm. Und alle haben das gleiche Lagebild. Und wir können eine Prognose abgeben. Und wir haben tatsächlich, wenn ich jetzt das ausdrucke, ein tagesaktuelles Bild, personell wie materiell.
Und das wäre durch Know-how im Haus nicht möglich?
Wäre nicht möglich. Wir haben natürlich studierte Offiziere, die auch natürlich klug sind und Informatik wegen mir studiert haben. Aber da sie nicht in der regelmäßigen Praxis das Thema anwenden und vor allem in solchen Vergleichsmodellen auch unterwegs sind. Also wir haben beispielsweise verglichen, wie machen das Nachbararmeen, Amerikaner, Franzosen, Engländer, haben uns Best Practices von dort genommen und das dann für uns umgesetzt. Das habe ich live am eigenen Körper erlebt, kann nur sagen, ein hervorragendes Ergebnis. Und wenn die Bilanz stimmt, dann ist meines Erachtens Beratung auch richtig investiert.
Wird die Sache brisant für die Ministerin?
Ich hoffe nicht.
Ich möchte gerne zum Ende des Interviews noch auf das Thema Personal zu sprechen kommen. Einerseits, weil es sich als Aufgabe stellt, andererseits, weil Sie damit in Ihren beruflichen Stationen sehr viel zu tun hatten. Ein Fünftel der Offiziersanwärter bricht die Zeit, die er bei der Bundeswehr ist, in relativ kurzer Zeit in den ersten 6 Monaten ab. Ein Viertel derjenigen, die an der Bundeswehr-Uni studieren, hören auf zu studieren. Das können keine guten Zahlen für Sie sein.
Ich war ja mal Abteilungsleiter Personal und hatte das natürlich sehr stark im Fokus. Zum einen müssen wir die Soldaten, die zu uns kommen, viel mehr dort abholen, wo sie aus der zivilen Welt letztendlich zu uns kommen. Das heißt, das fängt an bei der körperlichen Fitness, das fängt an, dass wir ihnen die Umgebung Bundeswehr, es ist schon ein spezieller Arbeitgeber, besser nahebringen müssen. Wir müssen genauso gut schon in der Phase, bevor diejenigen zu uns kommen, sie auch stärker an uns binden durch Information, was kommt auf sie zu, damit das die Erwartungshaltung einfach auf den richtigen Level gebracht wird.
Da scheinen mir aber Stellschrauben zu sein, wo man Prozentzahlen jetzt nicht, sagen wir mal, wirklich substanziell verändern kann. Ich will mit einigen Vorschlägen kommen. Sie können ganz kurz reagieren. Ich habe gelesen, und da haben Sie sich bereits positioniert, bei der mitunter wieder aufflammenden Diskussion rund um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht sind Sie ausgesprochen skeptisch. Richtig?
Ja.
Wie steht es dann, um es kürzer zu machen, mit der Rekrutierung von zum Beispiel EU-Bürgern für die Truppe?
Das haben wir analysiert. Da sind wir noch nicht fertig mit der Analyse. Und zwar schlichtweg deswegen, wir müssen natürlich schauen, dass wir nicht bei unseren europäischen Partnernationen als Konkurrent auftreten.
Also Potenzial gering?
Potenzial ist gering und es ist ein Thema, was man sicherlich im Auge behalten kann für Spezialisten. Das ist für mich ein Punkt. Ist auch noch nicht abschließend entschieden.
Noch radikaler gedacht, die Schaffung von Voraussetzungen, gezielt Nicht-EU-Bürger anzuwerben. Das ist im Moment gesetzlich nicht möglich, heißt aber ja nicht, dass das so bleiben muss. Möglicherweise sogar ganz offensiv mit der in Anführungsstrichen Belohnung eines deutschen Passes.
Das ist natürlich ein großes politisches Thema. Ich persönlich halte unverändert für mich für bedeutsam, dass wir den Eid, wir Soldaten, den Eid auf die Bundesrepublik Deutschland schwören. Und damit auch diese Verfassungstreue und auch die Relation zu Deutschland als Staat darstellen.
Potenzial?
Gering.
Letzter Punkt, wo wir über andere reden, ist die Vision einer europäischen Armee, die Emmanuel Macron nicht nur vor einem Jahr, sondern jetzt wieder beschworen hat. Und ich habe das Gefühl, bei ihm geht es um mehr als eine Vision, wirklich tragfähig. Sind diejenigen Soldaten, über die wir gerade geredet haben, die Sie gewinnen wollen, möglicherweise in Ihrer beruflichen Laufbahn, die dann anfängt, später schon einmal Soldaten einer europäischen Armee?
Also ich sehe realistisch gesehen eher die tatsächlich Armee der Europäer. Denn da sind wir heute schon mittendrin, für mein Gefühl. Ich war innerhalb der deutsch-französischen Brigade als Bataillonskommandeur. Da war schon ein Nukleus gebildet worden. Ich hatte die niederländische Luftlandebrigade bei mir integriert in meiner Division. Aktuell läuft das auch in einem anderen Bereich. Wir haben mit Luftwaffe, Marine ähnliche Projekte. Also eine hohe integrative Arbeit, die wir schon leisten. Nicht nur mit den Partnern, sondern querschnittlich. Das heißt, das Miteinander, das funktioniert, das klappt und das ist heute schon Realität. Also das noch weiter zu steigern, das noch zu überlagern mit dem, was wir im europäischen Ansatz jetzt haben, eine europäische Verteidigungsunion zu bringen, wo wir auch dann im Rüstungsprozedere, im Miteinander der Kommandostrukturen noch deutlich besser werden. Das ist für mich eigentlich das, was realistisch jetzt auch leistbar ist. Aber das Thema eine tatsächliche Europa-Armee setzt ja viel mehr voraus. Es setzt ja eine Gesamtstaatlichkeit voraus. Es setzt voraus, dass die Staaten Souveränitätsrechte abgeben an eine übergeordnete Organisation in erheblichem Umfang und dann natürlich auch von ihren Streitkräften her dann eine Europa-Armee darunter setzen. Das sehe ich eher visionär. Insofern bin ich da im Moment ein Freund dessen, was jetzt vereinbart wurde innerhalb dieser PESCO-Initiative und der Europäischen Verteidigungsunion.
Müssen wir doch noch kurz erklären für diejenigen, die jetzt gerade fragen, PESCO, was ist das?
Ja, das ist die permanente europäische Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen. Es ist eine Stärkung des europäischen Pfeilers in der Verteidigung und ist praktisch eine Ergänzung, wenn Sie so wollen, zu dem, was wir in der NATO schon machen. Also in der NATO ist es ebenfalls seit Jahren ein Thema der Zusammenarbeit. Die Europäer kommen jetzt ebenfalls hier enger zusammen.
Europäische Armee, Zeithorizont, Jahrzehnte?
Jahrzehnte.
Herr Zorn, ich bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank.